Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Verus getaut, I spring.
Sag du,
es war einmal ein Blechtrommler, dem gefiel die Welt der Erwachsenen nicht.
Die Blechtrommel und daraus eine der sicher bekanntesten Sequenzen der Filmgeschichte, wenn der kleine Oskar Mazerat mit seiner hohen Stimme aus Protest Glas zersingt. Vor fast genau 45 Jahren bekam das Werk den Oscar für den besten ausländischen Film. Regie führte Volker Schlöndorff. Und der Roman dazu gehört zu den meistgelesenen der deutschen Nachkriegsliteratur. Sie merken, wir starten heute superlativ. Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu den Archiven. Ich bin Isabella Kohler. Und hier ein paar Basics zum Blechtrommelschöpfer, an den wir Sie fast genau an seinem 10. Todestag erinnern möchten.
Günter Grass wurde am 16. Oktober 1927 in Danzig geboren. Absolvierte nach der Entlassung aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft eine Steinmetzlehre, studierte Grafik und Bildhauerei in Düsseldorf und Berlin. 1956 erschien der erste Gedichtband mit Zeichnungen. 1959 der erste Roman Die Blechtrommel. 1999 wurde ihm der Nobelpreis für Literatur verliehen. Grass lebte bis zu seinem Tod am 13. April 2015 in der Nähe von Lübeck.
Günter Grass, barock und bissig.
Joachim Kaiser nannte ihn einen genialischen Erzähler. Marcel Reich-Ranicki sprach vom Welttheater des Günter Grass, der beispielsweise in dem Roman Der Butt ein makabres wie komisches, bizarres wie deftiges Panoptikum entwerfe. Fritz Radatz sprach von der kunstvollsten Verzwirnung individuellen Geschehens mit Historie seit James Joyce Ulysses. Da ging es auch um den Butt. Soweit die Top-Kritiker jener Zeit, mit denen Grass auch so manche Schlacht schlug. Er war immer umstritten, literarisch wie politisch. Er hat eigentlich immer auch Anstoß erregt. Grass und die Öffentlichkeit ein Dauerbrenner. Und er eine Doppelbegabung. Grass war Wort- und Bildkünstler sowie obendrein ein politisch ambitionierter Intellektueller. Sigrid Löffler, österreichische Literaturkritikerin, sagte aus Anlass seines 80. Geburtstages im Jahr 2007, Zitat: Günter Grass ist seit einem halben Jahrhundert von Bedeutung für die politische und moralische Selbstverständigung des Landes. Zitat Ende. Politisch als nervender Nonkonformist, moralisch als ständig pieksendes schlechtes Gewissen der Nation, barock in der Sprache und oft bissig in der Attitüde. Das war Günter Grass und so lebt er in seinem Werk und in unserer Erinnerung fort. Hören Sie zunächst das Werkstattgespräch, in dem Grass und Schlöndorff im Jahr 1978 im Rias ihr im Ergebnis später so erfolgreiches Filmprojekt zur Blechtrommel vorstellen.
Drei große Namen sind zu erwähnen, wenn ich Sie, Peter Schulz, nicht mitrechne. Volker Schlöndorff, einer der bekanntesten deutschen Filmemacher. Günter Grass, dazu muss ich nichts sagen. Und die Blechtrommel, denn wohl doch eines der bedeutendsten Werke der deutschen Nachkriegsliteratur. Und diese Blechtrommel soll nun verfilmt werden in einem langwierigen, aufwendigen, sicherlich auch aufwendigen Prozess. Peter Schulz, da gab es eben eine Pressekonferenz. Sie haben Herrn Schlöndorff und Herrn Grass am Mikrofon. Herzlichen Gruß Ihnen allen.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag, Peter Kohagen. Langwierig gar nicht mal so sehr. Aufwendig ja, zumindest für Volker Schlöndorff, der an sein größtes Projekt in der Größenordnung von etwas über 6 Millionen herangeht. Die Finanzierung des Films ist gesichert. Blenden wir zurück. 1959 erschien die Blechtrommel und sorgte damals mit ihrem Erscheinen für eine literarische Sensation. Die Pressekonferenz, die Sie ansprachen, Peter Kohagen, und die eben zu Ende ging, war gekennzeichnet von einer merkwürdig scheuen Zurückhaltung der Filmjournalisten, die man sonst eigentlich nicht gewohnt ist. Volker Schlöndorff erklärt sich das möglicherweise mit der gleichen Angst vor dem großen Projekt bei den Journalisten wie bei ihm. Aber zunächst zu Ihnen, Günter Grass, zum Autor. Es ist modern, Literatur zu verfilmen, aber abzufilmen, hier haben wir, glaube ich, etwas ganz anderes vor uns, denn sonst hätte die Blechtrommel in den 20 Jahren seit Erscheinen des Buches sicherlich schon längst verfilmt werden können.
Ich hatte Gott sei Dank in meinem Vertrag mit dem Luchterhahn Verlag eine Klausel drin, die mir das Recht gab, Nein zu sagen. Und es hat in der Tat also ab 59 in unregelmäßigen Abständen immer wieder Versuche gegeben, Anträge, dieses Buch zu verfilmen. Und ich musste in allen Fällen Nein sagen, weil die absurdesten Vorstellungen zu Wort kamen. Zum Beispiel, warum muss der mit 3 Jahren sein Wachstum einstellen? Kann man das nicht ändern? Das waren alles keine seriösen Angebote. Auch wenn Geld manchmal dahinter war, jedenfalls von der Vorstellung, ließ sich das alles nicht realisieren. Und erst mit Volker Schlöndorff hat sich eine Zusammenarbeit zwischen Regisseur und Autor ergeben in das Drehbuch hinein. Ich habe dann auch noch in der Schlussphase der Drehbucharbeit am Dialog arbeiten können. Mir kam es natürlich in erster Linie darauf an, die Substanz des Buches im Film gespiegelt zu sehen. Wobei mir von vornherein klar war, dass die literarischen Mittel eben nicht filmische sind. Es muss ein Film nach der Blechtrommel werden, mit den Möglichkeiten des Films und nicht mit den Möglichkeiten der Literatur. Und da bin ich eigentlich vertrauensvoll, dass das gelingen könnte.
Ein Film nach Günter Grass, aber mit Günter Grass, wie wir soeben gehört haben, mit aktiver Mitarbeit am Drehbuch, mit Dialogen, die man so in der Blechtrommel nicht wird nachlesen können. Volker Schlöndorff, als Sie in Paris Ihr Abitur machten, saß Günter Grass ein paar Häuserblocks weiter in der Szene Metropole und feilte an der Blechtrommel und schrieb die Blechtrommel. Eine Bezüglichkeit, die jetzt gewissermaßen im Rückblick wieder zum Tragen kommt. Sie haben sich lange mit dem Buch beschäftigt und Sie wollen, ich sagte es eingangs schon, Literatur hier nicht einfach abfilmen. Das geht auch gar nicht mit diesem Buch. Wie sehen Sie es?
Ja, so lange habe ich mich ja nicht damit befasst, weil ich habe zum ersten Mal vor 1,5 Jahren die Blechtrommel gelesen, muss ich gestehen, obwohl ich zum Beispiel bei der Premiere von Theaterstücken in den Kammerspielen dabei war. Ich habe mich nie rangewagt, das zu lesen, weil ich weiß, wenn ich ein Buch lese, ist immer für mich, steht immer die Inszenierung im Raum. Und hier war uns ganz klar, eine Verfilmung der Blechtrommel geht nicht. Das würde ein 12-Stunden-Film, das würde alles übersteigen. Was möglich ist, man muss von der Idee der Blechtrommel ausgehen und versuchen, wie kann ich eine Filmerzählung machen, die diesen selben Helden hat, diesen Oskar Mazerat mit seiner Verweigerung, die bis zur Weigerung zu wachsen geht, mit seinem Protest, der so schrill ist, dass sogar Glas zerbricht, der alles in allem, wie Enzensberger gesagt hat, die typische Ausgeburt des 20. Jahrhunderts ist. Das ist schon eine Filmfigur. Nur muss man seine Erlebnisse und Abenteuer vielleicht anders erzählen, eine andere Erzählposition finden. Und das ist uns also dann in hartnäckiger Kleinarbeit, die erstmal darin bestand, sich das Buch anzueignen und dann sich anzueignen, was hinter dem Buch stand. Und da hat Günter Grass besonders viel helfen können, denn das Buch ist ja nicht frei fabuliert, sondern er geht ja aus von einem präzisen Ort von Danzig-Langfuhr, historisch festgelegt. Man kann dorthin gehen, man kann nachschauen, es gibt diese Straße, es gibt das Geschäft. Es genügt jetzt nicht, diese Originalorte abzufilmen, aber man muss davon ausgehen, auch dieses Buch, so frei es sich liest, geht auf eine Wirklichkeit zurück. Die muss ich im Film finden.
Es wird voraussichtlich ein etwa 2,5-Stunden-Film, wenn es bei der Planung bleibt. Sie haben internationale Drehorte in Jugoslawien, in der Normandie, in Danzig, das ist besonders wichtig, mit polnischen Schauspielern und die Innenaufnahmen hier in Berlin, draußen in Haselhorst, in den früheren CCC-Ateliers. Finanziell ist damit der Film auch ein bisschen mit von Berlin gefördert. Und, Herr Schlöndorff, Sie haben eine internationale Besetzung, aber es wird ein deutscher Film. Vielleicht sollten Sie zur Besetzung einiges sagen.
Ja, zunächst mal, die Hauptrolle ist ja ein Kind, ja, ein Kind, dessen Alter nicht genau festzulegen ist. Bei uns ist er tatsächlich 12 Jahre alt, er ist sehr kleinwüchsig, er spielt die Spanne vom 3. bis zum 21. Lebensjahr. Gott sei Dank gibt es keinen Kinderstar, vielleicht wird der David Bennett, der ihn spielt, mal einer werden. Seine Eltern sind Mario Adorf und Angela Winkler einerseits. Sein zweiter mutmaßlicher Vater ist der polnische Schauspieler Daniel Olbrychski, der bei Wajda gespielt hat. Um ihn herum sind viele Deutsche wie Heinz Bennett, Werner Rehm, dann Tina Engel. Es sind Andrea Ferriol und Charles Aznavour in gewissen Auftritten, weil sie gut passen für die Auftritte, nicht des Plakates wegen. Der Film wird in deutscher Sprache gedreht, also die Besetzung ist authentisch. Polnische Schauspieler spielen Polen, Deutsche spielen Deutsche.
Katharina Thalbach spielt auch mit, nämlich die spätere Stiefmutter einer der Geliebten von Oskar Mazerat. Herr Grass, obwohl die Zeit natürlich in so einem kurzen Magazinbeitrag hier beschränkt ist, wie ist Ihre Einstellung vor Beginn der Dreharbeiten? Es ist ja ganz ungewöhnlich, dass ein Film, der noch nicht ins Atelier gegangen ist, sich schon als Projekt sozusagen an die Öffentlichkeit begibt. Schlöndorff hat vorhin gesagt, wir sind alle keine Mohammed Alis, wir zittern vor dem Projekt. Sie sind guten Mutes?
Ich habe 4-5 Jahre an der Blechtrommel geschrieben und ich erinnere mich sehr gut, wie mir mitten im Schreibprozess dieser Stoff als ein unüberwindlicher Berg erschien. Immer wenn ich eine Höhe erklommen hatte, lag eine weitere Höhe in Aussicht. Dieser Prozess zog sich über 5 Jahre bis in die Schlussarbeit hin und ähnlich wird es Volker Schlöndorff wahrscheinlich gehen während des Arbeitsprozesses. Die einzige Erleichterung, die ich ihm prophezeien kann, mir passierte, dass auf Seite 500 Zwillinge auf die Welt kamen, reale, keine literarischen Zwillinge, was den Arbeitsprozess zusätzlich erschwert hat.
Herr Schlöndorff, von Zwillingen wollen wir nicht reden. Letzte Frage an Sie. Sie hoffen, im November die Dreharbeiten abschließen zu können. Wie ist die Planung? Wann wird der Film in die Kinos kommen? Gibt es möglicherweise eine Welturaufführung wieder einmal für Berlin?
Da kann ich nichts dazu sagen. Das bestimmt United Artists, der Verleih, mit uns. Wir hoffen, dass wir im Mai mit dem Film fertig sind.
Das geht ein bisschen in den Terminkalender von Cannes hinein.
Ja, wir wollen uns mit dem Film stellen, auch nicht nur Deutschland, sondern der Welt, wenn man das so großkotzig sagen kann. Aber das ist kein Muss.
Ich bedanke mich herzlich für dieses kurze Gespräch und toi, toi, toi für die Dreharbeiten.
Toi, 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 das hat gewirkt, kann man heute retrospektiv feststellen. In dem nun folgenden Gespräch von Günter Grass mit Denis Scheck im Büchermarkt des Deutschlandfunk geht es unter anderem auch um Grass' Roman Hundejahre. Ausgestrahlt aus Anlass seines Todes im April 2015, aufgenommen im Jahr 2013.
Das literarische Leben diese Woche war bestimmt von der Nachricht vom Tod von Günter Grass, von Nachrufen auf den deutschen Literatur-Nobelpreisträger des Jahres 1999 und Fragen nach der Bedeutung seines Werks und was davon bleibt. Im November 2013 habe ich mit Günter Grass das letzte von zahlreichen für den Büchermarkt geführten Interviews geführt. Grass hatte damals gerade eine schwere Erkrankung überwunden. Anlass für das Interview in seinem Wohnort Behlendorf war eine bibliophile Neuausgabe seines Romans Hundejahre, für die er 120 Radierungen angefertigt hatte. Der Büchermarkt heute wiederholt dieses Gespräch, um noch einmal Gelegenheit zu geben, eine Stimme zu hören, die fehlen wird.
Was hat Sie veranlasst, immer zu behaupten, Hundejahre ist mein großer Roman? Gar nicht die Blechtrommel, nicht der Butz, sondern das wichtigste Buch, das ich geschrieben habe, sind die Hundejahre.
Na, ich habe das, Hundejahre betrifft, auf die ersten drei Bücher, diese sogenannte Danziger Trilogie. Und da standen die Hundejahre immer im Schatten der Blechtrommel. Für mich war das Abenteuer schreiben, was die Hundejahre betrifft, das Größere. All die Jahre hindurch habe ich mich eigentlich immer nachträglich noch mit Hundejahren beschäftigt, habe auch immer den Gedanken gehabt, es eines Tages mal mit Grafik damit umzugehen. Und erst 50 Jahre danach, nach Erscheinen, ergab sich bei mir, wie immer nach einer längeren Prosa-Passage, in dem Fall waren es andere Bücher, die ich abgeschlossen hatte, und habe ich überlegt, welcher Technik, und habe meine Hände vorgezeigt und gemerkt, dass sie noch nicht zittern. Aha. Und habe mich deshalb für Radierung entschieden. Da muss man eine ruhige Hand haben. Und dann sind im Verlauf von 1,5 Jahren intensiver Arbeit an Kupferplatten 130 Radierungen entstanden, und es wurden immer mehr, nicht, weil das Buch sehr, sehr bildreich ist, mich also auch nach wie vor angesprochen hat.
Eine der Hauptfiguren, Eddie Amsel, ist ein Künstler, spezialisiert auf Vogelscheuchen, und er lässt die gesamte sich formierende Bundesrepublik im Grunde als Scheuchenrepublik auferstehen. Was für ein Bild!
Ja, es ist ein langer Weg. Es fängt bei ihm als Junge an. Er lebt also mit seinem Freund Matern rechts und links der Weichselmündung in Dörfern, und er hat schon als Kind diesen Hang, etwas Bilderisches zu machen, und fängt mit Vogelscheuchen an. Und das ist sogar ein kleines einträgliches Geschäft. Die Bauern kaufen diese Scheuchen.
Und die kostümiert er in alle Uniformreste und Talare und Kleidungsstücke, die
was er findet,
diese
was auch,
Gegend,
was die Weichsel anschwimmt.
Genau.
Und das verwendet er alles. Und im letzten Teil ist das sozusagen ganz und gar kommerzialisiert. Er hat ein leerstehendes Kalibergwerk als Scheuchenwerkstatt eingerichtet und produziert Scheuchen, die Welt weltweit vertrieben werden. Die jeweils auch auf die Anbaugebiete, welche Art von Weizen dort angebaut wird. Und da bildet sich das natürlich ein Gesamtgesellschaftsbild, das sich in dieser Scheuchenproduktion spiegelt.
Es ist ja ein grandioser, auch ein satirischer Roman. Was hat Sie zum Beispiel gegenüber Heideggers Philosophie so voll Bitternis erfüllt? Das ist ja Ihr Hauptziel.
Ja, das ist,
mit Spott und Hohn wird er übergossen.
Also, vielleicht liegt es daran, dass Sein und Zeit in meinem Geburtsjahr 27 erschienen ist und ich diese bombastische Sprache auf der einen Seite, gerade in Sein und Zeit, ist kommt noch so ein bisschen Spätexpressionismus in die Sprache hinein und folgt diesem Hang zur Substantivierung. Und dann habe ich entdeckt, wie es also in der Endphase 45 um den Kampf um Berlin geht und des Führers Hund, der nannte das ja, entlaufen ist und nun gesucht wird von deutscher Prinz. Seite. Und das ist verlautbart sich in der Sprache des Oberkommandos der Wehrmacht und Heideggersprache. In beiden Sprachgebieten gibt es diesen Hang zur Substantivierung mit diesen bombastischen Wortbildungen, nicht? Und das verschränkt sich miteinander und dieses ganze Schlussmärchen, so nenne ich es, ist in dieser Sprache verfasst. Und eine andere Spiegelung ist eben während der Kriegszeit, weil ein Feldwebel, eine Luftwaffenhelferbatterie von Heidegger begeistert ist und dauernd Sein und Zeit in den Zitaten im Munde führt, wird das zu einer Schülersprache von einem seiner Lieblingsanhänger, von einem Luftwaffenhelfer übernommen und der wird zum Beispiel die Rattenjagd in der Flakbatterie ist gezeichnet von dieser Heideggersprache.
Überhaupt werden alle Arten von Kunstsprachen hier zitiert. Eddie Amsel schon als Schüler mit Walter Matern erfinden eine Rückwärtssprache, die natürlich wahrscheinlich auch heute noch auf Schulhöfen gesprochen wird. Und der ganze dritte Roman ist ja eine Hommage an den Stil von Jean Paul.
Ja, ja, ja. Das ist also allein schon das Wort Materniaden ist so eine, hätte eine Jean-Paulsche Erfindung sein können. Ja. Also ein Autor, den ich sehr schätze. Es ist ein Jammer, dass dieser große Klassiker ja, in Deutschland so unbekannt ist.
Sind Sie eigentlich ein Kulturpessimist, wenn Sie die Verlustrechnungen aufmachen, die Sie in Ihrem Leben erleben mussten, was Kenntnisse von Literatur angeht?
Ich bin ja nun einige Jahrzehnte in diesem Bereich tätig und sehe, wie es bröckelt und schwindet. An Ecken und Kanten ab Verlage verschwinden, Buchhandlungen verschwinden, die Großketten, die Kleinbuchhandlungen verdrängt haben, verkaufen jetzt auch ganze Etagen, in denen sie ihre Bücher gemacht haben, obgleich der Internetbuchhandel noch gar nicht da ist, ist man im Feuilleton schon bereit, die eigene Sache klein zu schreiben und die Zukunft ganz dem Internet zu überlassen. Das ist natürlich alles abträglich. Ein Buch, und mein Verleger Steidl ist verrückt genug, dagegen zu steuern und Bücher zu produzieren, die haltbar sind und die man gerne, das Haptische des Buches wird betont, nicht? Und ein Ergebnis ist zum Beispiel diese späte nachgeholte Ausgabe der Hundejahre.
Ist Günter Grass auf Facebook? Twittert Günter Grass? Schreiben Sie SMS?
Ich habe sowas überhaupt nicht. In meiner Werkstatt gibt es außer meinem kleinen Küchenradio nur mein eigenes Geräusch. Ich habe also weder Internet noch sonst irgendwas. Ich habe nicht mein Handy.
Sind Sie wirklich im 21. Jahrhundert angekommen oder sind Sie ein kleiner Robinson aus einer anderen Zeit?
Also diese Dinge mögen in bestimmten Berufsbereichen ja eine Erleichterung bringen. Man kann auf Knopfdruck sich irgendeine Information holen. Aber das wird immer mit Wissen verwechselt. Wissen ist etwas, was erarbeitet wird. Also ich recherchiere lieber selbst. Das dauert länger, ich weiß es. Ja. Es gibt auch Irrwege, aber die möchte ich nicht aussparen. Die gehören dazu. Und der Schreibvorgang ist ein langsamer. Und dem entspricht meine erste Fassung, eine handschriftliche. Und dem entspricht meine zweite und dritte Fassung, die ich mit meiner alten Olivetti, mit meinem Zwei-Fingersystem tippe. Also ich brauche das nicht.
Das hat
und ich
Vorteil.
Möchte auch, was jetzt ein Handy betrifft, ich möchte nicht überall erreichbar sein.
Das hat den Vorteil, dass Sie anders als Angela Merkel nicht abgehört werden. Aber ich nehme an, Sie wurden.
Es ist ja nicht nur Angela Merkel. Nicht? Es ist, also ich mache auch meine Enkelkinder, die natürlich alle mit dem Zeugs umgehen, darauf aufmerksam, nicht, dass sie ihr Privatleben, ihre geheimsten Sachen, die zum Menschen gehören, ja, preisgeben und dass das abgehört wird und gespeichert wird, nicht so schnell verschwindet. Die staunen alle mal ein bisschen, aber ob das was hilft, weiß ich nicht. Was mache ich Ihnen?
Günter Grass war viele Jahre lang ganz sicher Objekt der Aufmerksamkeit von Geheimdiensten. Was halten Sie von dieser NSA-Affäre, die wir jetzt da erleben?
Na, ich habe das nur, was den Staatssicherheitsdienst der DDR betrifft, gibt es ja eine Veröffentlichung vom Mauerbau bis zum Mauerfall. Da bin ich Objekt gewesen unter dem Stichwort Bolzen. So eine hübsche Erfindung. Aber das ist ja Kinderkram, was der Staatssicherheitsdienst gemacht hat, gemessen an dem, was die Vereinigten Staaten von Amerika, die Gewehrsmacht unserer demokratischen Freiheit, aufgebaut hat. Sein Skandal ohnegleichen, der einfach hingenommen wird. Nicht, damit das europäisch-atlantische Bündnis nicht zerbröckelt. Ein lächerlicher Vorwand. Nicht gerade, wenn man auf Demokratie setzt, muss man auch mit dem Freund kritisch umgehen und muss fordernd auftreten. Und das geschieht nicht.
Wir leben in Zeiten, wo die große Koalition sich gerade bildet, geschmiedet wird. Gibt es irgendeine politische Hoffnung, die Sie damit verbinden?
Ich hoffe, dass die Mitglieder der SPD Nein sagen dazu.
Warum?
Das verträgt unsere Demokratie nicht, eine solche Übermacht einer großen Koalition. Das gibt es in anderen Ländern auch. Man sollte die CDU, CSU auffordern, eine Minderheitsregierung zu bilden. Wir haben ja erlebt, dass in wichtigen Fragen Europapolitik die Opposition, damals noch SPD und Grüne, mit der CDU gegen die FDP gestimmt haben, in manchen Bereichen, also dass da ein Sicherheitsmoment drinnen ist, dass also die SPD und auch die Grünen nicht darauf setzen werden, eine solche Minderheitsregierung auf jeden Fall zu Fall zu bringen.
Jetzt haben Sie ja in den letzten Jahren viel Anstoß erregt, weil man Ihnen diese Rolle des moralischen Mahners, des unbequemen, die Finger in die Wunde legenden Intellektuellen übel nahm. Mit der Begründung, der soll doch gefälligst mal vor seiner eigenen Haustür kehren.
Naja, also ich habe das ja, bevor ich beim Häuten der Zwiebel veröffentlichte, mich nicht als nachträglicher Widerstandskämpfer zu erkennen gegeben, sondern immer gesagt, dass ich auf idiotische Art und Weise bis zu meinem 17. Lebensjahr an den Endsieg geglaubt habe und Hitlerjunge gewesen bin. Und dass ich dann zur Waffen-SS eingezogen wurde, ist kein Verschulden meinerseits gewesen. Mir sind die Verbrechen der Waffen-SS erst hinterher bekannt geworden. Ich habe als 14, 15, 16-Jähriger die Waffen-SS als eine Eliteeinheit gesehen, die ungeheure Verluste hat, weil sie immer an Brennpunkten eingesetzt wurde. Aber von den Verbrechen wusste ich nichts. Es hat mich dann dennoch, obgleich ich mir keine Schuld bewusst sein musste, es hat mich belastet. Ich habe das lange Jahre und Jahrzehnte mit mir getragen, bis ich so weit war, auch aufgrund meines Alters, autobiografisch zu schreiben.
Da schreiben Sie zum Beispiel, wie Sie als amerikanischer Kriegsgefangener gezwungen wurden, Dachau sich anzusehen.
Ja.
Und wie Sie damals mit Verleugnung reagiert und sagten, das kann nicht sein, das ist Propaganda.
Das war meine Überzeugung, sowas kann doch Deutsche nicht getan haben. Und irrsinnigerweise hat mich dann mein ehemaliger Reichsjugendführer Baldur von Schirach
im Radio,
beim Nürnberger Prozess, der als einziger von all den Leuten, die angeklagt waren, zugegeben hat, dass er von der geplanten Endlösung gewusst hat, dass er von Auschwitz gewusst hat. Er hat das getan, um seine Hitlerjugend freizusprechen. Das hat mich dann davon überzeugt, dass da was Wahres dran sein könnte.
Dann machten Sie im Folge der deutschen Wiedervereinigung eine Rechnung auf, die mir mit Verlaub ziemlich krude erschien. Nämlich, dass Sie eine Gleichung aufstellten, die Wiedervereinigung kann nicht geschehen, wegen der Schuld an der moralischen Schuld an Auschwitz. Deshalb brauchen wir ein geteiltes Deutschland, brauchen wir zwei Deutschland.
Das ist eine sehr, sehr starke Verkürzung.
Gebe ich zu.
Das ist eine sicher beliebte Verkürzung.
Korrigieren
ich
Sie
habe
mich.
Aus verschiedenen Gründen die Form dessen kritisiert, was man Wiedervereinigung nannte. Es ist eine Übernahme, ganz nach westlichem Vorbild, der zugrunde gerichteten DDR gewesen. Das Grundgesetz hatte vorgeschrieben, dass im Fall einer Vereinigung der beiden deutschen Staaten dem deutschen Volk eine neue Verfassung vorgelegt werden müsste. Das ist bis heute nicht geschehen. Man hat das alles nach dem Paragraph 23, einem reinen Anschlussparagraphen gemacht. Das habe ich kritisiert. Und ich habe gleichzeitig gesagt, das war meine Befürchtung und ich hoffe, dass ich mich in dem Fall geirrt habe, dass ein Zusammenschluss beider Staaten womöglich zu einer Zentralisierung wieder führen könnte und damit einer Gefahr auferstehen könnte für unsere Nachbarn, die diesen Nachbarn schon bekannt ist. Und dann habe ich an Auschwitz erinnert. Das ist erlaubt Und dazu sind wir alle Zeit aufgerufen, unser Wohlgefühl gelegentlich uns daran zu erinnern. Es ist auch die Aufgabe, es an die nachwachsenden Generationen, die weiß Gott nicht schuldig sind, weiterzugeben, dass diese Last der deutschen Geschichte nicht wieder gut zu machen ist. Sie gehört dazu. Sie gehört zu unserer Geschichte.
In der Rolle habe ich Sie mein ganzes Leben lang oft gehört. Und ich habe Sie auch offen gestanden da ganz gern gehört. Was ich aber immer vermisst habe, ist der Günter Grass, der sagt, mein Gott, diesem Land geht's Jahr um Jahr gut, ja, es geht ihm besser. Macht doch mal eine Party, macht ein Fass auf, frohlockt, preist dieses Land, feiert, entspannt euch. Warum könnt ihr euch eures Erfolges nicht freuen? Warum immer dieses Griesgrämige?
Aber das ist ja nicht der Fall. Ich meine, ich glaube, dass nicht nur ich, sondern viele meiner Generation mit dazu beigetragen haben, indem wir uns politisch engagiert haben, dass aus diesem Drei-Zonen-Gebiet der westlichen Bundesrepublik eine Schuldemokratie entstand. Das ist ein langsamer, mühsamer Prozess gewesen. Und ich sehe, weil ich die Augen offen habe, wie das, was aufgebaut worden ist, aus Eigenwille und Eigensinn und Egoismus langsam zerstört wird. Wie das parlamentarische Gefüge von der Lobby ausgehöhlt wird, bis zur Kanzlerin hin, ja, einer Lobbyhörigkeit ohnegleichen, zum Beispiel was die Autoindustrie betrifft. Und ich stelle mit Entsetzen fest, dass die Bundesrepublik, die nun vergrößerte Bundesrepublik, der drittgrößte Waffenlieferant, auch im Krisengebiet.
Das ist der Günter Grass, den ich kenne.
Ja, aber das sind auch alles Tatsachen. Das ist doch kein Grund, dass ich auf der einen Seite froh und auch stolz bin, dass es gelungen ist, von 1848 an mit all den vergeblichen Versuchen doch noch in Deutschland Demokratie aufzubauen und mich auch den Erfolgen dieser Demokratie zu erfreuen. Aber das hindert mich doch nicht, die Gefährdungen, die gar nicht von außen kommen, die aus dem Inneren heraus erwachsen, beim Namen zu nennen.
Nein, das ist ja auch die Aufgabe des Intellektuellen.
Um das Aufgebaute zu bewahren.
Aber als Sie die Blechtrommel veröffentlichten, 1959, ja, oder die Hundejahre, ja, 1963, haben Sie im Ernst damit gerechnet, dass aus dieser Bundesrepublik mal ein wiedervereinigtes Deutschland würde mit einem solchen demokratischen Gemeinwesen, wie wir es im Jahr 2013 genießen können?
Naja, das ist ein langer Prozess gewesen. Also diese Bücher,
Sie waren ja daran beteiligt.
Und auch bis in die Hundejahre hinein ist ja der Adenauer-Ära. Und das war natürlich eine ungeheure Kumpanei. Ich meine, ich habe das ja alles ein bisschen miterlebt, wie Verbrecher wie Flick, der Industrielle, weil nun der Kalte Krieg begann, nach kurzer Zeit aus der Gefangenschaft entlassen wurden und ihren Konzern wieder aufbauten konnten, wie angefangen von der Ärzteschaft über die Juristen bis alte Nazis in Positionen hineinkamen. Und das hat sich erst langsam geändert mit dem Generationenwechsel und mit einer neuen Politik. Aber es ist ein langwieriger Prozess gewesen.
Sie haben mal geschrieben, Freiheit sei eine Hure, die jeder ficken darf, der dafür zahlen kann. Im Moment können wir uns die Freiheit von Bespitzelung beispielsweise unserer amerikanischen Freunde offenbar nicht leisten.
Naja, das ist ja ein Negativzeugnis ersten Ranges. Wir sind abhängig geworden. Und ich sehe das natürlich mit Bedauern. Das sofort als Anti-Amerikaner gekennzeichnet. Ich verdanke nach vielen Besuchen in den Vereinigten Staaten von Amerika manches. Auch die Anregung, Wählerinitiativen aufzubauen. Und ich sehe mit großem Bedauern, wie dieses große Land sich selbst zugrunde richtet. Und das färbt natürlich ab. Nicht, das ist nach dem Septemberanschlag auf das World Trade Center, sind bei denen die Nerven völlig durchgegangen, weil sie auf einmal Krieg im eigenen Land im Ansatz erlebt haben. Und da ist dieser Patriot Act verabschiedet worden unter Bush. Und die Folge ist dieses überdimensionale Spitzelsystem, das sie selbst zu kontrollieren nicht mehr in der Lage sind in den Vereinigten Staaten. Und das färbt natürlich ab auf den westlichen Verbündeten.
Da gibt es viel Arbeit, glaube ich, für Intellektuelle. In diesem Monat ist Albert Camus 100 Jahre alt geworden. Sie haben mal geschrieben, an Camus könne man eine Haltung lernen. Ja. Eine Haltung des Widerstands gegen den Hass, das Ressentiment. Gegen was lebt Günter Grass heute im Widerstand?
Also Sie Camus nennen, das ist ja für mich eine prägende Person gewesen, für die man sich entscheiden musste. Der Mythos von Sisyphus ist 1950 erschienen.
Ja.
Ich habe das in deutscher Übersetzung dann gelesen und das leuchtete mir ein. Dieser Steinewälzer, der zu seinem Stein steht. Wir dürfen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Also abseits vom Prinzip Hoffnung, auch wenn es zu keinem Ergebnis oder noch zu keinem Ergebnis führt, immer weiterzumachen, das hat meine politische Haltung bestimmt, bis heute. Und damals war es die Auseinandersetzung zwischen Camus und Sartre, die einem als junger Menschen, wenn man sich dafür interessierte, eine Entscheidung abgezwungen hat. Und ich habe mich für Camus entschieden. Der hat mein Leben begleitet.
1951 notiert Camus in einer der berühmtesten Tagebucheintragungen der Weltliteratur 10 Begriffe in sein Tagebuch, die sein Leben prägten. Das Meer, die Wüste, Mutter. Gibt es einen Tag, Sonne zum Beispiel, gibt es einen Tag, den Günter Grass zugebracht hat, ohne an seine 1954 verstorbene Mutter zu denken?
Nein, gibt es nicht. Nein. Das ist die, auch beim Schreiben guckt sie mir immer über die Schulter.
Schreiben Sie für Ihre Mutter?
Ja, das ist, ich schreibe, ja, natürlich, das ist, man schreibt erstmal, um sich selbst zu erhalten und wieder neu zu entdecken, neue Fragen zu stellen. Ich habe den Krieg als 17-Jähriger nur zufällig überlebt, aber ich habe erlebt, wie Gleichaltrige in diesen Wochen vor Kriegsende dahingemäht wurden, zerfetzt wurden, die alle keine Chance hatten, ihr Leben zu leben. Und das ist mir sicher beim Schreiben oft bewusst, dass ich, das ist vielleicht ein großes Wort, stellvertretend, aber doch ersatzweise für viele schreibe, die nicht dazu gekommen sind, in Friedenszeiten, wie wir sie seit geraumer Zeit dankbarerweise haben, in Europa jedenfalls, ein Leben zu Ende zu leben und dabei tätig zu sein. Das hat sicher mein Schreiben mitbestimmt. Und was meine Mutter angeht, das ist natürlich ein großes Bedauern, dass sie schon keine 60 Jahre alt geworden ist und starb, bevor ich ihr etwas vorweisen konnte, dass es sich gelohnt hatte, an mich zu glauben.
Soweit dieses letzte Gespräch mit Günter Grass für den Büchermarkt, geführt im November 2013 aus Anlass der Neuausgabe seines Romans Hundejahre im Steidl Verlag.
Die Recherche dauert länger, aber Irrwege gehören dazu. Ohne Handy, Twitter und Facebook. Günter Grass im Gespräch mit dem damaligen Deutschlandfunk-Redakteur Dennis Scheck. Vom Literaten Grass wechseln wir zum politischen Kopf Grass. Deutliche Worte findet er auch hier im Mai 1998 im Interview der Woche des Deutschlandfunk im Gespräch mit dem damaligen Hauptstadtkorrespondenten Wolfgang Labun. Auch 2025 immer noch aktuell.
Herr Grass, Schriftsteller gelten als Seismographen der Gesellschaft. Sie haben das, was Sie in dieser deutschen Gesellschaft spürten, nicht nur literarisch, künstlerisch verarbeitet, sondern auch immer wieder zum Anlass genommen, sich einzumischen in die öffentliche Diskussion. Was bewegt Sie eigentlich jetzt? Welches Bild bietet das heutige Deutschland Ihnen?
Also wenn wir davon ausgehen, dass wir in den Nachkriegsjahren eine Phase der Schuldemokratie durchlaufen haben und uns dabei unseren westlichen Lehrmeistern gegenüber als Musterschüler bewiesen haben, so ist diese Phase vorbei. Und jetzt wird sich herausstellen, ob die Bundesrepublik demokratisch gefestigt genug ist, um mit den gegenwärtigen Zuständen, das heißt also mit über 5 Millionen Arbeitslosen, wenn man genau hinsieht, auf sozial verträgliche Weise leben zu können, ob sie in der Lage ist, die gravierenden Fehler im Prozess der deutschen Einheit zu revidieren, das heißt diesen Prozess noch einmal aufzugreifen, und nicht zuletzt, ob Deutschland, bevor sich dieses Europa gestaltet, in der Lage ist, sich als Nation so zu definieren, dass Nationalismus in herkömmlicher Art keinen Platz findet und wir sozusagen unsere Hausarbeit gemacht haben, also in Europa eintreten, ohne unsere deutschen Querelen mitzuschleppen. Das heißt im Einzelnen, um nur ein Beispiel zu nennen, dass man im Nachhinein das Gebot der alten Verfassung der Bundesrepublik ernst nimmt. Der Schlussartikel 146 hat eindeutig festgelegt, dass im Fall einer deutschen Einheit, das haben die Gründungsväter und Mütter der Verfassung wohlweislich so hineingeschrieben, dass in einem solchen Fall dem deutschen Volk eine Verfassung vorgelegt werden soll. Das heißt zweierlei. Ein plebiszitärer Entscheid, mit dem wir bisher äußerst sparsam umgegangen sind, sicher auch aus guten Gründen, aber in diesem Fall wäre es wohl erforderlich. Und zum anderen, dass endlich eine verfassungsgebende Versammlung einberufen wird. Und damit wäre auch die Chance gegeben, dass sich die neuen Bundesländer, die überrannt worden sind durch westliches Besserwissen, durch westliche Versprechungen, die nicht eingehalten worden sind, dass diese neuen Bundesländer sich mit ihren gemachten Erfahrungen während der Zeit der Diktatur in der DDR mit einbringen können in eine solche Verfassungsdebatte. Denn den Zustand, den wir jetzt haben, lässt sich auf den Punkt bringen, dass dieses geeinte Deutschland auf einem Verfassungsbruch basiert. Man kann nicht einfach einen Schlussartikel wegstreichen, ersatzlos wegstreichen und einfach zur Tagesordnung übergeben.
Ist die Chance einer solchen Verfassungsdebatte nicht vertan? Das Grundgesetz ist inzwischen revidiert worden. Es ist in dieser revidierten Fassung auf Beschluss des Bundestages auch in Kraft. Es gibt Enttäuschung in Ostdeutschland. Das alles ist ja auch publik gemacht worden. Kann dieser Prozess überhaupt noch einmal aufgerollt werden?
Wenn man es nicht tut, wird der Geburtsfehler, und ich halte den für gravierend, mitgeschleppt werden. Ich habe natürlich meine Zweifel in der jetzigen Situation, wo die sozialen Nöte im Vordergrund stehen und andere Dinge Ängste bereiten, Einführung des Euro, eine solche Verfassungsdebatte eingeleitet werden kann. Dennoch halte ich es für notwendig und weise darauf hin und wiederholt darauf hin und sei es papageienhaft, dass das nicht ohne Folgen bleibt, wenn man einen zwingenden Schlussartikel aus einer Verfassung streicht und so tut, als könne man zur Tagesordnung übergehen. Ob es geschieht, weiß ich nicht. Da bin ich genauso skeptisch wie Sie. Aber die Unterlassung wird Folgen haben. Da Sie ja die Schriftsteller als Seismographen bezeichnet haben, da habe ich auch meine Zweifel. Sicher haben wir aufgrund unserer beruflichen Qualifikation, weil wir uns mit mehreren Schichtungen in der Gesellschaft befassen, einige Fähigkeiten, die bestimmte Entwicklungen und vor allen Dingen übersprungene Entwicklungen zur Kenntnis nehmen und auf die Folgen hinzuweisen verstehen. Aber ob das wahrgenommen wird in der Bundesrepublik, das wage ich zu bezweifeln. Sehen Sie, ich habe nach 1989 wiederholt Anlässe wahrgenommen und mich zu Wort gemeldet. Vor dieser aus wahltaktischen Gründen beschleunigten Vereinigung, vor der unvorbereiteten Währungsunion und den Folgen gewarnt. Ich wurde damals als Schwarzseher der Nation eingeschätzt. Also meine schlimmsten Prognosen sind von der Wirklichkeit übertroffen worden. Wir mögen vielleicht von der Qualifikation Seismographen sein, aber es sind Seismographen, die nicht beachtet werden.
Herr Gass, das Jahr 1990, auf das Sie gerade rekurriert haben, war kein typisches Jahr in der europäischen Geschichte insofern, als sich das Verhältnis der Machtblöcke änderte. Und es gibt nicht wenige Historiker und Zeitgenossen, die meinen, dass das die einzige Möglichkeit war, die deutsche Wiedervereinigung friedlich zu bewerkstelligen. Wäre nicht die Gunst der Stunde verstrichen, wenn man sie nicht so genutzt hätte, wie es geschehen ist?
Also ich muss Ihnen da widersprechen. Was die Verdienste betrifft, will ich das Verdienst von Genscher und seines DDR-Kollegen, beide Außenminister, nicht schmälern. Das ist beispielhaft und gut gemacht worden mit den Alliierten plus Polen, wie das ausgehandelt worden ist. Wir bekamen die Souveränität wieder. Dann aber wäre es Aufgabe des Bundeskanzlers gewesen, die gewonnene Souveränität zu nutzen und das Tempo des Einheitsprozesses zu mäßigen. Und hat genau das Gegenteil getan. Es standen ihm im Herbst die Wahlen, Bundestagswahlen bevor. Er hat ohne zwingenden Grund, nur gestützt auf die Wünsche der ostdeutschen Bevölkerung nach der D-Mark, diese Währungsunion vorgezogen. Und es war abzusehen, dass am nächsten Tag jegliches DDR-Produkt einen Nullwert hatte. Es ist etwas Ungeheuerliches geschehen. Die Treuhand war 3 Jahre lang tätig, ohne parlamentarische Kontrolle. Da ist ungeheuer viel kriminelle Energie freigesetzt worden. Das sind alles Dinge, die ohne Not geschehen sind. Und es stand ja von Anfang an fest, und es wurde auch darüber gesprochen, dass diese 16 Millionen in der ehemaligen DDR die Hauptlast des von allen Deutschen verlorenen Krieges zu tragen gehabt hatten. Also wäre ein Lastenausgleich vonnöten gewesen. Anstelle hat man blühende Landschaften versprochen auf der einen Seite und der westdeutschen Bevölkerung, wir machen das aus der Portokasse. Nichts dergleichen ist geschehen. Entsprechend groß ist die Enttäuschung. Und es gibt, glaube ich, sogar bis heute keine Bereitschaft, sich bekannt zu machen mit den Biografien dieser 16 Millionen, die unter diesen erschwerten Bedingungen existiert haben und die in der DDR, einer Diktatur, dennoch etwas aufgebaut haben, bis in den kulturellen Bereich. Alles das ist missachtet worden. Diese beschädigte Identität der einzelnen Menschen in der DDR hat dazu geführt, dass sie nach einer Phase der Genugtuung, der Freude und Vorfreude auf das, was nun Einheit heißen sollte, sich zurückziehen auf sich selbst. Mit anderen Worten, die Trennung des Landes, obgleich keine Mauer mehr steht, nach wie vor vorhanden ist, in einigen Bereichen sogar größer ist als vorher. Und dass wir im rechten Spektrum, aus den verschiedensten Gründen, da spielen soziale Dinge eine Rolle, da spielt mit eine Rolle, dass in der DDR mit diesem prononcierten Antifaschismus so etwas wie rechtsradikale Bewegungen verboten waren und bestraft wurden, dass das nun aus einem Nachholbedürfnis, aus sozialer Not und Vereinsamung sich ein Potenzial ergeben hat, das jetzt beispielhaft in Sachsen-Anhalt immerhin 13% beträgt. Das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Hinzu kommt noch, dass durch die Ausländerpolitik der Bundesregierung, wortführend geprägt vom Innenminister Kanter, fremdenfeindliche Parolen vorgefasst werden, die dann in der Provinz ihr Echo finden. Nicht, wenn man wie Herr Kanter durch Manipulation von Statistiken hier in Deutschland lebende Ausländer in die Nähe von Kriminalität bringt. Dann muss man sich nicht wundern, wenn es so aus der Provinz zurückschallt.
Herr Grass, bevor wir auf das Phänomen des Rechtsextremismus zu sprechen kommen, ein Rekurs auf Ihre Dresdner Rede über den Standort, die Sie im Februar vergangenen Jahres gehalten haben. Da sagten Sie zur Befindlichkeit der Deutschen in Ost und West, und ich zitiere einmal, ernüchtert, einander fremd und allzu bekannt, mehr oder weniger belämmert, aber auch fröstelnd, weil ohne sozialen Konsens stehen wir da. Zitat Ende. Werden die Deutschen es niemals schaffen, sich nicht nur juristisch, sondern auch emotional als ein Volk, als eine Nation auch zu begreifen?
Also es gibt ja in unserer Geschichte des letzten Jahrhunderts und diesem Jahrhundert einige Anläufe, die alle unglücklich endeten. Was ist von Bismarcks Großtat, gegründet auf 3 Kriegen, eine deutsche Einheit zu schmieden, im Jahr 71 geblieben? Die Weimarer Republik war ein schwacher, von Anfang an schwacher Versuch, zum ersten Mal in Deutschland so etwas wie Demokratie zu etablieren. Das war der zweite gescheiterte Versuch, und dann kam das Großdeutsche Reich mit Folgen bis heute. Die alte Verfassung der Bundesrepublik hat darauf Rücksicht genommen, gut beraten, und hat den Föderalismus gestärkt. Das ist unsere Stärke. Wir sind im Gegensatz zu zentral regierten und bestimmten Ländern wie Frankreich auf der einen Seite und Polen auch aus einer bestimmten an Frankreich angelehnten Tradition föderalistisch gegliedert, sind aber offenbar nicht in der Lage, den sich aus der föderalistischen Vielfalt ergebenden kulturellen Reichtum als Stärke wahrzunehmen. Auch als eine Stärke, die man in Europa mit einbringen kann. Und anstelle sind wir dabei, den Föderalismus mehr und mehr auszuhöhlen. Nicht? Also das, was man neuerdings Berliner Republik nennt, läuft Gefahr, unter Umständen, wenn man nicht aufpasst, mit einer zu großen Stärkung der Berliner Position auf Kosten des Föderalismus wieder den Weg in Richtung Einheitsstaat einzuschlagen. Davor ist nur zu warnen. Ich meine, in einem Land, in dem es kein gewachsenes nationales Selbstbewusstsein gibt, hat immer wieder der Nationalismus im Extremfall eine große Chance. Und auf der anderen Seite, das haben wir in Westdeutschland sehr stark erlebt, ist die nachwachsende junge Generation überhaupt nicht mehr bereit, über das Thema Nation zu sprechen. Dort neigt man dazu, alle internen Schwierigkeiten an den Aufhängernagel Europa zu knüpfen. Europa wird es schon richten. Und das halte ich nicht für richtig. Nicht? Dieses Europa ist durch die Schieflage, das heißt die Überbetonung der wirtschaftlichen Einigung Europas, die Erweiterung Europas zu einem größeren Markt, ohnehin nicht geeignet, auf diese kulturelle Vielfalt Rücksicht zu nehmen. Umso notwendiger wäre es, aus dem nationalen Bereich heraus und in Einklang mit anderen europäischen Ländern neben den wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnissen die kulturellen als gleichrangig darzustellen. Das geschieht aber nicht.
Das alles wird begleitet, Sie haben bereits darauf hingewiesen, offenbar vom Wiedererstarken des Rechtsextremismus in Deutschland. Die DVU, eine Briefkastenpartei, hat es in Sachsen-Anhalt geschafft, ihre platten Parolen mit einer sehr geschickten und teuren PR-Kampagne an den Mann zu bringen und damit doch offenbar den Nerv vieler Menschen getroffen. Und was nach Meinung von Wahlforschern besonders erschreckend ist, ist der Umstand, dass es eben keine Altnazis sind, die jetzt wie früher der NPD dieser Partei ihre Stimme geben, sondern junge Menschen. Wie bewerten Sie diesen Trend?
Sie haben es schon gesagt, es ist erschreckend. Es ist die einzige Partei, die Zulauf hat von der jungen Generation. Und in dem Bereich schon vergleichbar den Zuständen in der Weimarer Republik, als sich ja die SA-Stürme und die Hitlerjugend, die es schon vor 1933 als Massenorganisation gab, aus der jungen Generation rekrutierte. Die knüpfen auch bewusst daran an. Ich glaube dennoch nicht, dass es zu einer Wiederholung in dem Sinn kommt. Aber es reicht ja aus, wenn ein Potenzial wie das in Sachsen-Anhalt oder womöglich auch noch anwachsend da ist und sich als Störfaktor allein schon beim Bilden von Regierungen bemerkbar macht. Wir werden es erleben, wie abermals aus Angst und um dieses Wählerpotenzial zurückzugewinnen, die Regierungskoalition, insbesondere die CSU, aber die CDU wird das mit Kanter mitmachen, versuchen wird, diese Rechtsradikalen in Sachen Ausländerfeindlichkeit und so weiter zu übertrumpfen. Das ist der viel größere Schaden.
Herr Grass, es könnte ja sein, dass im Herbst eine neue Regierung antritt.
Ich hoffe es, ja.
Die SPD hat allerdings auch dem Asylkompromiss zugestimmt, was sie damals veranlasste, die Partei zu verlassen. Erwarten Sie durch einen möglichen Regierungswechsel in Bonn denn tatsächlich einen großen Politikwechsel für Deutschland?
Also ich erwarte mir eine rot-grüne Koalition. Wir haben genug in einigen Ländern Beispiele, wie große Koalitionen funktionieren, nämlich überhaupt nicht. Da wird der momentane Stillstand nur weiter verwaltet werden. Man wird sich wechselseitig blockieren. Bei einer rot-grünen Koalition kommt es zu einer notwendigen Ergänzung in der Wirtschafts- und Sozialpolitik auf der einen Seite und im ökologischen Bereich. Wir reden zwar momentan nicht mehr so viel darüber, was mit der Ozonschicht geschieht, wie dieser Erdball verwüstet wird. Gelegentlich werden wir von den Folgen in den Abendnachrichten überrascht, ob in Italien oder anderswo, was die Folge ist und sein wird. Aber so sehr uns die sozialen Probleme bedrücken, der ökologische Verfall ist dadurch nicht aufzuhalten. Auf eine lautlose Art und Weise geht es damit weiter. Und wenn es nicht gelingt, die wirtschaftlichen und sozialen Erneuerungen mit den ökologischen Belangen zu vernetzen, miteinander ins Verhältnis zu setzen, dann wird das eine andere Schieflage als die, die wir jetzt haben. Aber auch eine Schieflage. Deshalb plädiere ich für eine rot-grüne Koalition. Und ich glaube schon, dass sie die Kraft haben wird, einen Teil der überfälligen Reformen in Gang zu setzen. Zum Beispiel ein neues Staatsbürgerrecht, was dann schon wieder in die Ausländerpolitik hineingeht. Und hoffentlich auch die Kraft haben wird, diesen Missstand der Abschiebelager zu beseitigen. Ich hoffe und erwarte, dass Sie diesem Raubtierkapitalismus, der nach 89 nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern ausgebrochen ist, weil das Gegenüber auf einmal fehlte. Man meinte, man könne sich alles leisten und zurückfallen in den Manchester-Liberalismus des 19. Jahrhunderts, dass also diesem Raubtierkapitalismus Zügel angelegt werden. Die Bundesrepublik verdankt ihren wirtschaftlichen Aufstieg, und damit war vieles verbunden, einen gewissen sozialen Konsens, einer Marktwirtschaft, die sich sozial nannte und auch dieses Ziel gesetzt hatte. Ohne Not ist dieser soziale Konsens nach 89 zerschlagen worden. Wichtig ist also, dass eine rot-grüne Koalition die Kraft aufbringt, die soziale Marktwirtschaft wiederherzustellen. Wir haben sie nicht mehr. Und nicht zuletzt, und das wird mit das Schwierigste sein, dieser neuen Regierung fällt die Aufgabe zu, die Versäumnisse und Fehler des Einheitsprozesses, soweit es noch möglich ist, zu beseitigen und einen neuen Anfang in dem Verständnis zwischen den beiden Teilen Deutschlands zu suchen.
Herr Grass, abschließend ein weiteres Zitat aus Ihrer Dresdner Rede über den Standort. Sie haben im Februar 1997 gesagt, Zeiten wie diese sind gut für die Literatur. Wo es stinkt, sind Schriftsteller, die auf sich halten, zur Stelle. Wo sich Abgründe von Korruption auftun, findet der Dichter knapp vor der Kante zum Abgrund seinen Standort. Wo Gesellschaft umgeschichtet und je nach Klasse gehäufelt wird, fällt der Literatur Nahrung in epischer Fülle zu. Zitat Ende. Sie selbst haben sich dem Thema in gewisser Weise in ein weites Feld genähert. Aber wo bleibt die übrige große Epik über Deutschland und die Deutschen 8 Jahre nach der Wiedervereinigung?
Haben Sie ein wenig Geduld. Ich habe auch über ein Jahrzehnt gebraucht, um die Blechtrommel, Katz und Maus und Hundejahre zu schreiben. Und ich bin sicher, dass insbesondere in Ostdeutschland eine Reihe von jungen Schriftstellern jetzt schon da ist, die von dem zehren, was das obsessive Schreiben in der Literatur immer gefördert hat, nämlich der Verlust, der sich aus Umschichtungen in Gesellschaften ergibt. Also das ist abzuwarten, und das ist nach wie vor meine Prognose, dass sich eine Erneuerung, ist immer ein großes Wort, dass hierbei ein Schub innerhalb der deutschsprachigen Literatur weg von der Eigenbefindlichkeit mehr zu gesellschaftlichen Vorgängen aus den neuen Bundesländern, aus dem, was ehemals DDR gewesen ist, ergeben wird.
Günter Grass im Gespräch mit Wolfgang Labun war das im Mai 1998. Und das war's für heute von den Archiven, die ganz im Zeichen der Erinnerung standen an einen Unbequemen, an Günter Grass, der fehlt. Vor 10 Jahren ist er gestorben. Ich bin Isabella Kohler. Danke fürs Zuhören und bis bald. Zum Schluss kehren wir noch einmal zur Blechtrommel zurück. Hören Sie ein Zitat des britisch-indischen Schriftstellers Salman Rushdie zum Trommler.
Was mir die Trommel sagt: Setz alles auf eine Karte, lass nichts unversucht, gib immer mehr, als du hast. Verzichte auf Absicherungen, atme tief ein, bevor du den Mund aufmachst, greif nach den Sternen, sei schonungslos, leg dich mit der Welt an und vergiss niemals, dass Schreiben dir hilft, 1000 Dinge festzuhalten, die dir ständig wie Sand durch die Finger rinnen. Die Kindheit, Gewissheiten, Städte, Zweifel, Träume, Augenblicke, Sätze, Eltern, Liebschaften. Die Lektion des Zwergentrommlers habe ich mir gemerkt.